Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfall- und Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft auch. Wir melden uns heute wieder mit einer regulären Folge, nachdem wir auf der IFAD waren. Daher heute leider wieder nur virtuell an meiner Seite die wunderbare Julia Hobum. Hallo Julia, wie geht's?
Hallo Tom, mir geht's ausgezeichnet. Und an meiner Seite Tom Wilfer, Chefredakteur beim Euvid. Hallo Tom.
Hello, hello. Ich habe es eben schon gesagt, jetzt mal wieder eine reguläre Folge. Wollen wir noch ganz kurz auf die IFA zurückschauen? Da haben wir ja einiges erlebt und diverse Folgen aufgenommen.
Also erstmal, wir waren diesmal mit unserem umgebauten Tonstudio unterwegs. Das fand ich total klasse. Es lief auch besser, als wir befürchtet haben. Also ich war schwer begeistert. Wir waren ja einmal mit WWF dann auch zwischen den Hallen. Wir waren viel am Euvid-Stand. Wir waren natürlich auch am DGAW-Stand. Also überall war unser goldfarbenes Trash-Talk-Mobil zu sehen. Auch einmal bei Lugex war. Ich fand's klasse und es hat irre viel Spaß gemacht. Jetzt ist es in Hamburg, Tom. Das kann ich dir erzählen. Es ist gut in Hamburg angekommen. Danke an der Stelle auch nochmal an Just Kottmeier. Kottmeier Logistik hat uns ja da ganz stark unterstützt. Also es ist heil in Hamburg. Und wir bringen es in 2026 natürlich wieder mit zur IFAD.
Also wer auch immer die Idee hatte für dieses Trash-Talk-Mobil, es war eine hervorragende Idee. Ich muss nochmal ein ausdrückliches Lob aussprechen. Wirklich großartige Idee. Es war ja auch wirklich ein Blickfang und es kamen auch viele Leute vorbei, die Bilder machen wollten, die wurden dann verpflichtet, gleichzeitig den Podcast zu abonnieren. Also dann auch liebe Grüße an alle neuen Hörer. Schön, dass ihr dabei seid.
Genau, schöne Grüße.
Grüße gehen raus, wie man so sagt. Allerdings ist es ja auch so, da wo man viel macht, da geht vielleicht auch mal was daneben. Man schießt vielleicht auch mal über das Ziel hinaus. Und da wir ja auch journalistisch super sauber arbeiten hier, räumen wir natürlich auch bei Fehlern dann Angesprochenen die Möglichkeit ein, Gegendarstellungen unterzubringen. Und das müssen wir hier an dieser Stelle auch machen.
Und ich weiß nicht, warum du da lachst.
Das ist wirklich, eine ernste Geschichte.
Pass auf, Tom, ich krieg kein Weihnachtsgeschenk mehr. Ganz liebe Grüße an meine Mutter. Tom, du darfst verlesen. Meine Mutter hatte dann doch zu unserer Aufnahme mit WWF mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, in der sie doch um eine Richtigstellung bat. Und Tom, ich möchte dich bitten, dass du sie jetzt einmal vorliest.
Genau, aber kurz vorher müssen wir noch einordnen. Es ging um Ressourcenverbrauch zu großem Wohnraum. Und so weiter und so fort.
Genau,
und da hast du darauf verwiesen, dass deine Eltern ja in einem riesigen Haus leben und ein viel zu großes Auto fahren. Richtig?
Richtig. Mit ganz lieben Grüßen an meine Mutter. Und da kam dann auch direkt nach der, nachdem wir veröffentlicht haben, kam dann eine WhatsApp-Nachricht, die ich wirklich erstmal nicht einordnen konnte, bis ich die mit unserem Podcast in Verbindung gebracht habe. Verging auch tatsächlich ein paar Stunden. Also Mama, wir stellen das jetzt hier richtig.
Also soll ich es jetzt direkt vorlesen oder soll ich es anders fassen? Ich lese es vor. Also Richtigstellung, Doppelpunkt.
Also eine doch sehr irritierte, treue Hörerin unseres Podcasts, Ulrike H. aus WF. Ist gar nicht WF. aus W. schrieb uns. So, jetzt darfst du vorlesen.
Also jetzt die Leserpost von Ulrike H. aus W. Richtigstellung, direkt an Julia gerichtet. Immerhin haben wir deine Großmutter aufgenommen und wohnen hier zu dritt. Somit ist eine Wohnung frei geworden und im Anführungsstrichen zu großen Auto fährt sie auch mit. Und außerdem brauchen wir das, um Enkelkinder zu transportieren. Und dann nochmal das Angebot an dich, dass man nochmal drüber spricht, wenn deine Kinder aus dem Haus sind.
Und ein kleiner Zusatz. Und im Altersheim ist ja damit auch Platz frei geworden, weil meine Oma wäre ja sonst von der Wohnung ins Altersheim gezogen. So, ich hoffe, damit haben wir es jetzt wieder gut gemacht.
Das hoffe ich auch sehr. Hoffentlich keine
Hörerin
verloren. Julia hat keine Weihnachtsgeschenke verloren, wir haben keine Hörerin verloren.
Ja, genau, das hoffe ich auch. Aber meine Mutter hat wirklich, wirklich, wirklich ganz eisern. Die hat jetzt auch den Trennbären bestellt für den Kinderschutzbund in W. An der Stelle kann ich dann auch mal kurz unseren Gruß an Axel aufgreifen, der ja jetzt auch mit dem Trennbären unterwegs war. Ich glaube, vorletzte Woche, ganz großer Auftakt, einmal durch Deutschland getourt.
Ich tippe oder? Übrigens, dass Michael gerne. Ballack der Trennbär ist. Nach dem Video mit Philipp Lahm, also so gut, wie die sich verstanden haben, das kann nur Michael Ballack sein. Schaut es euch an, findet man natürlich auf allen Kanälen bei LinkedIn, super.
Gut, was waren ansonsten noch so deine Highlights von der IFAD? Also ich fand Helmbert noch total klasse, den hatten wir ja zu Gast. Ich fand sowieso alle unsere Gäste großartig. Ich freue mich immer noch über den grünen Engel, den wir bekommen haben. Ich muss auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an das Team der Messe München aussprechen. Eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Wir haben schon fast das Gefühl gehabt, wir gehören mit zur IFAD-Messe München-Familie. Also da auch nochmal ganz liebe Grüße an Stefan Rummel, den wir ja auch zweimal im Podcast hatten und natürlich auch an Philipp. Also und alle natürlich, die dahinter waren. Wir wollen sie jetzt alle gar nicht benennen. Doch wollen wir natürlich, aber können wir nicht. Dann ist gleich die Folge zu Ende. Aber wie gesagt, großartig. Also wir haben uns richtig, richtig wohl gefühlt.
Also definitiv kann ich genauso unterschreiben. Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine super Atmosphäre und das galt natürlich auch für alle unsere Aufnahmen. Und ich hoffe, das hat man auch rausgehört und den einen oder anderen Inhalt und die eine oder andere Message konnten wir ja dann hoffentlich auch transportieren.
Genau, und das war echt mal wieder Klassentreffen. Ja, und um das ganze Klassentreffen herum hat sich natürlich auch einiges getan, Tom. Du hast mir ja wieder letzte Woche die Themenliste geschickt. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ich lache deswegen so ein bisschen, weil es geht viel um Gesetze diesmal. Also alle, die getriggert werden von Gesetzen, dürfen jetzt abschalten. Das macht man doch in diesem True Crime auch immer so. Doch, gibt's viel.
Also natürlich geht jetzt viel um verschiedene Gesetzesentwürfe und auch die Stellung, vor allem um die Stellungnahmen und Meinungsäußerungen dazu. Aber da werden wir ja zumindest konkret, das gilt ja für die Kreislaufwirtschaftsstrategie noch nicht. Wir nehmen jetzt Mitte des Monats auf. Man wartet ja eigentlich seit Monaten täglich auf die Veröffentlichung dieser Strategie. Mal sehen, ob wir dann mit der Aufnahme hier diesbezüglich mal überholt werden. Überholt ist aber auf jeden Fall noch nicht die Gewerbeabfallverordnung beziehungsweise die Diskussion darum. Da gab es ja einen Entwurf der Bundesregierung aus dem BMUV und Problem ist ja, dass da relativ wenig sortiert wird, wenig vorbehandelt wird. Entsprechend gering sind die Recyclingquoten für die Abfälle aus dem Gewerbebereich. Und da wurden jetzt einige Änderungen vorgeschlagen und am spannendsten fand ich ehrlich gesagt oder am überraschendsten fand ich die Äußerungen der DGAW und auch gleichlautend, mehr oder weniger gleichlautend zumindest in dem einen Punkt von der ITAT, die gesagt haben, lasst uns doch die komplette Verordnung streichen, weil sich dadurch nichts ändern würde, beziehungsweise die ITAT sagt, wenn man eine Getrennsammlungspflicht für alle Abfälle einführt, dann kann man das ganze Ding auch weglassen. Das war so. Fand ich spannend und interessant, dass man da sagt, was soll der ganze Aufwand?
Ja, aber es stimmt ja auch. Also und wenn man Aufwand betreibt, dann muss man es auch wirklich durchziehen. Deswegen fordern dann andere Verbände wie der BVSE viel mehr Kontrollen, viel strengeren Vollzug, viel mehr, wie hast du es hier formuliert, Sichtkontrollen der angelieferten Abfälle, um dann auch wirklich zu prüfen, ob das Ganze, im Sinne der Gewerbeabfallverordnung auch durchgeführt wird. Also entweder man zieht es durch oder man schafft es ab. Ich schließe mich da natürlich der DGAW-Meinung an. Klar, ne?
Genau, du sagst
Du hast es gerade so irritiert geguckt. Nein, aber es ist also, was bringt es denn, wenn man einen zahnlosen Tiger aufs Papier bringt? Entweder man zieht es durch oder man lässt es, aber alles andere macht es ja irgendwie nur, ich bin jetzt voll gemein, aber ein bisschen lächerlich, ne?
Genau, also ganz konkret, du sagst schon, der BVSE fordert mehr Kontrollen. In dem Entwurf steht ja drin, dass pro 100.000 Einwohner die zuständigen Behörden 10 Betriebe stichprobenartig im Jahr kontrollieren soll. Der BVSE schätzt, dass das dann in manchen Gegenden nur 1% wäre und sie fordern stattdessen, dass mindestens ein Viertel der Betriebe kontrolliert werden sollte.
Genau.
Und auch die geplante stichprobenartige Sichtkontrolle bei den MVA-Betreibern sollten eben nicht nur stichprobenartig, sondern regelmäßig oder durchweg durchgeführt werden. Und auch dort sollten die Behörden öfters unangemeldet zu Kontrollen erscheinen. Wer findet das nicht so geil, dass es Kontrollen gibt bei MVAs? Steht auf dem Zettel.
Die MVAs?
Perfekt.
Also, das hätte, wir haben das nicht, da hätte ich jetzt auch kein Zettel für. Ja, weil da hätte ich jetzt keinen Zettel für gebraucht. Ey, wer findet es nicht cool, in einer Klassenarbeit kontrolliert zu werden? Die Klasse.
Genau, das gilt cool. Also nicht nur für ITAT, sondern auch für VKU und auch BDE. Und der BDE
genau.
Warnte davor, die Betreiber der Anlagen zur Ersatzpolizei zu machen. Also man sieht da ganz klar die Aufgaben natürlich bei den Behörden, für einen besseren Vollzug zu sorgen.
Wollen wir mal zum nächsten Gesetz, zur nächsten Novelle switchen?
Für alle Hörer, die noch dabei sind.
Ja, für alle. Übrigens, ein nächstes Highlight war wirklich auch auf der IFAD, waren die ganzen Hörer, die man endlich mal, naja, physisch gesehen hat, ne? Also denk mal dran, wie wir die Schürze bekommen haben oder der eine, der uns gesehen hat und gesagt hat, ey, Foto mit euch. Also da auch wirklich, das war so, so toll, da auch wirklich mal so ein tolles, positives Feedback zu bekommen. Also ich zehre davon immer noch und das ist wirklich jetzt einen Monat her. Leider.
Doch, es war echt schön.
Gut. Cool. Ja, war ich schwelge, du merkst richtig, ich schwelge immer noch in den Erinnerungen und ich hoffe, dass 2026 nochmal besser wird. Gut, Diskussion um Elektro-G-Novelle. Der VKU hat sich für das Thekenmodell ausgesprochen, also das heißt, alle Elektrogeräte werden nicht mehr von den Bürgern in die einzelnen Sammelgruppen sortiert, sondern direkt auf einer Theke vor den Containern, du schüttelst den Kopf, vor den Containern abgelegt und werden dann entsprechend zugeordnet. Aber es gilt jetzt natürlich nicht für die Waschmaschine, sondern das gilt natürlich für die batteriebetriebenen Elektro-Altgeräte. Ja, das Thekenmodell, also ich weiß, dass die Stadtreinigung Hamburg das schon ganz, ganz lange betreibt und auch viele andere Wertstoffhöfe das erfolgreich schon implementiert haben. Ich finde es aber ein bisschen schade. Ich habe ja vor vielen Jahren meine Doktorarbeit geschrieben, die hat anscheinend keiner gelesen. Da habe ich das auch schon aufgegriffen. Egal, also originell, aber vielleicht weniger originell, aber anscheinend relativ wirkungsvoll. Das TEG-Modell. Dann andere fordern den Verbot von Vapes, also von Disposables, von Einweg-E-Zigaretten. Komplett, also zum Beispiel der BVSE spricht sich dafür aus. Ich finde das Ganze ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht nur die Einweg-E-Zigaretten hat, bei denen die Entnahme der Batterien sehr schwierig ist und die klein und kompakt sind, sondern wir haben viele, viele andere Geräte und ich glaube auch nicht, dass es mit den Einweg-E-Zigaretten in dem Bereich aufhört. Ne? Blinklicht, da irgendwelche Spielzeuge und. Also da, ich bin mir auch nicht sicher, ob sich der Verband der Einweg-E-Zigaretten das gefallen lässt. Und außerdem ist es ja dann auch so, selbst wenn die Entnahme der Batterien dann gefordert wird, dann macht man hinten Schraubverschluss dran. Dann ist das Thema auch durch. Aber es ändert ja nichts an dem Konsumentenverhalten, gar nichts. Habe ich was vergessen? Ja, der Handel hat sich auch geäußert, Tom.
Genau, der Handel beklagt zusätzliche überproportionale Belastungen und fordert eine stärkere Beteiligung von Herstellern und Online-Plattformen. Da geht es vor allen Dingen um die geplante Ausweitung der sogenannten 0:1 Rücknahme auf Geräte bis zu 50 Zentimeter. Also bisher müssen die Handelsunternehmen, wenn sie Elektro- und Elektronikgeräte im Sortiment führen, ja nur kleinere Geräte, also Geräte bis zu 25 Zentimeter, kostenlos zurücknehmen, auch wenn der Kunde gar kein neues Gerät kauft. Das soll künftig auch für Geräte bis zu 50 Zentimeter gelten und das ist aus Sicht des Handels viel zu teuer, nicht praktikabel. Und, was ganz interessant ist, sie führen als Argument auch an, dass die Verbraucher die Rücknahmemöglichkeiten ja bereits jetzt schon für die kleineren Geräte nicht nutzen. Daher sei auch nicht davon auszugehen, dass durch die Erweiterung der Rücknahmepflicht auf größere Geräte jetzt mehr Mengen ankommen.
Der BDSV und der VDM, die fordern dann noch eine, naja, dass die Kommunalen eine Sicherheitserklärung abgeben, dass die Sammelgruppen alle batteriefrei erfasst worden sind. Mhm. So. Genau. Aber du merkst schon, ich komme hier immer so ein bisschen ins Straucheln. Also wir haben einmal das Batteriegesetz und wir haben einmal das Elektro-G. Ne, weil der BDE kommt jetzt ja auch wieder mit dem Pfand um die Ecke. Und die Gesetze sind zwei unterschiedliche Gesetze. Und zwei Produktkategorien. Und der einen Produktkategorie, die in der anderen drin steckt, gibt man die komplette Schuld. Also ich tue mich super schwer damit, da wirklich mal eine Idee für zu bekommen, wie das umgesetzt werden soll. Und wer es dann auch am Ende des Tages zahlt. Wer soll das denn zahlen? Wer soll denn das Batteriepfand bezahlen? Der Inverkehrbringer von Elektrogeräten oder der Batteriehersteller? Aber wenn der Batteriehersteller ein Batteriepfand zahlen soll für Batterien, die in Elektrogeräten drin sind, dann muss er doch auch in das System eingreifen können. Das kann er aber nicht, weil wir da ja das Elektro-G haben. Also mich konnte noch keiner davon überzeugen, dass das wirklich, wirklich umsetzbar ist und vor allen Dingen auch smart umsetzbar ist. Und ich war jetzt gerade beim Wirtschaftsrat in Berlin. Es geht auch um Entbürokratisierung, über die wir sprechen. Das sehe ich nicht. Ich will jetzt hier nicht, Tom, ich will jetzt hier nicht zu weit ausschweifen, ne? Aber das sehe ich hier nicht. Also mal, wenn mir mal eine smarte Idee vorlegt mit Zahlen, mit Akteuren, die beteiligt sind, wie die eingebunden werden, dann kann man mich ganz sicher auch davon überzeugen, aber ich bin aktuell da sehr, sehr kritisch. Das ist meine persönliche Meinung. Das will ich hier nochmal kurz angemerkt haben.
Nachvollziehbar. Ganz kurz, ja? Du hast am Anfang ja das Thekenmodell angesprochen und das stößt natürlich bei den Entsorgern bzw. den Betreibern der Erstbehandlungsanlagen auf Zustimmung, weil sie natürlich dann hoffen, weniger batteriehaltige Geräte dann noch im normalen Strom, Altgerätestrom zu finden. Skeptisch ist man, weil es da ja keine Sanktionsmöglichkeit gibt bisher in dem Entwurf, falls die Kommunen sich dann doch nicht an dieses Thekenmodell halten. Und du sagtest ja, der VKU will das durchaus oder zeigt sich da offen, aber natürlich, wie du sagtest, auch nur für kleinere Geräte. Also bei größeren Geräten sagen die natürlich auch, wenn jetzt nur noch unsere Mitarbeiter das einsortieren sollen in die Container oder in die sonstigen Behältnisse, dann ist das natürlich ein Riesenaufwand und enorme Kosten. Und du sagst ja schon, wer soll denn die Kosten alle nur tragen? Und da ist ja auch die Forderung, zum einen hat es auch der Handel geäußert, dass die Hersteller sich an den Kosten für die Rücknahme beteiligen sollen. Und die DUH hat ja gefordert, dass jeder Hersteller quasi verpflichtet werden soll, diese gesetzlich vorgegebene Sammelquote von 65%, wo wir aktuell nur bei 32% sind. Adam Riese sagt, das ist weniger als die Hälfte, dass die da auch stärker dazu verpflichtet werden sollen. Also, da ist ja dann ja, auch Tom, so, geht es ja so allmählich in die Richtung, sollte nicht vielleicht mal die Hersteller sich an den Kosten beteiligen?
Ja, aber Tom, da muss ich doch über die geteilte Produktverantwortung diskutieren. Genau. Die geteilte Produktverantwortung hat man damals eingeführt wegen der historischen Geräte, die schon im Verkehr gebracht waren. Die Kommunen
und wegen
sind
der Optierungsmöglichkeit.
Und auch wegen der Optierungsmöglichkeit, genau richtig. Deswegen hat die Kommune auch erstmal nie losgelassen. Und damit ist die Kommune zusammen verpflichtet und hat auch alle Kosten zu tragen. Dann muss man das doch diskutieren. Und dann kann man ganz sicher auch über die Kosten, die entstehen für Schulungen, für zusätzliche Behälter. Ich meine, jetzt kommen auch immer mehr Fahrräder, E-Bikes kommen zurück. Wie will man das denn wuppen? So, dann kann man darüber doch diskutieren. Aber wenn die Kommunen an der geteilten Produktverantwortung festhalten, dann sind sie da machtlos. Dann haben sie die Kosten zu tragen. Und das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Aber ich muss ja auch nicht mal alles verstehen.
Und außerdem soll das ja jetzt erstmal nur ein Novellchen sein, wie es aus dem BMUV hieß. Vielleicht mit der dann anstehenden Überarbeitung der europäischen Altgeräterichtlinie, die dann sicherlich auch schon 2030 in Kraft tritt, kommen dann vielleicht umfangreichere Änderungen. Und jetzt mal Spaß beiseite. Wenn man sich die Brandproblematik ansieht von batteriehaltigen Geräten, ich sage nicht Batterien, batteriehaltigen Geräten, dann ist das vielleicht ein etwas zu langer Horizont. Aber das nur so meine persönliche Meinung.
Gebe ich dir auch total recht. Also man muss viel, viel schneller werden. Definitiv. Und man muss aber auch mit konkreten Lösungen kommen. Also so ein Fonds ist irgendwie, finde ich, keine konkrete Lösung. Wir haben ja auch immer noch die Verpflichtung, dass die Erstbehandlungsanlagen von Elektroaltgeräten die Schadstoffentfrachtung durchführen müssen. Also wenn sie denn dafür zugelassen sind. Also ich weiß immer nicht, ob dann so ein Fonds nicht dazu führt, dass man vielleicht dann auch im Recycling etwas nachlässiger wird, wenn man sagt, naja, also wobei natürlich, wenn Menschen zu Schaden kommen, ist es gar nicht mehr witzig, ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Aber wir sollten einfach mal grundsätzlich, ganz grundsätzlich über die Regelung nachdenken und die diskutieren. Wir haben neue Produkte, wir haben neue Kategorien, wir haben komplett neue Ströme. Wir haben mittlerweile Textilien, die blinken und die uns heizen, also die im Winter wärmen. Warum nicht auch mal die Gesetze komplett neu denken, sodass es auch wirklich sinnig ist und so, dass wir dann auch wirklich alles erfassen und dass wir zu einer wirklichen Kreislaufwirtschaft kommen. Das fehlt mir, diese Bereitschaft dazu, das kritisch zu diskutieren, und das sehen wir ja jetzt auch gerade, was sich im Textilbereich tut. Ja, jeder probiert da sein eigenes Feld doch schon abzustecken, anstatt das mal in der gemeinsamen Diskussion zu erörtern. Und das, ne, jeder probiert da seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Nicht despektierlich, aber ist vielleicht auch kurz vor der Pensionierung. Und also ich, ja, du lachst, aber ich meine, du hast es doch gesehen jetzt bei 25 Jahre GGSC-Infoseminar. Und da, du hast jetzt den Elfmeter nicht genommen, Tom, haben wir zwei ganz, ganz tolle Gäste auch in der Diskussion gehabt. Und alle, die auf jeden Fall noch die zweite Hälfte hören werden, die verpassen nichts. Dranbleiben. Aber wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben noch 9 Minuten.
Genau, also wir haben jetzt Gewerbeabfallverordnung und Elektro-G gesprochen. Ganz kurz nur noch mal zu diesem doch sehr großen Stoffstrom der Bauabfälle beziehungsweise mineralische Ersatzbaustoffe, wie es immer so schön heißt. Und da gibt es ja auch eine Diskussion über die Abfallenderegelung, also ab wann gelten diese Stoffe nicht mehr als Abfälle, sondern gelangen in den Produktstatus. Und da gab es ja Ende letzten Jahres auch schon mal ein Papier aus dem BMUV, wo dann das nur für einzelne besonders hochwertige, sage ich jetzt mal, Abfälle, also wenig belastete Abfälle gelten sollte. Und da gibt es ja seitdem die Forderung der Recyclingverbände zu sagen, ey, da muss mehr Abfall oder mehr Stoffgüteklassen müssen diesen Abfallendestatus erhalten, damit sie dann auch besser im Markt gehandelt werden können, also die Recyclingbaustoffe einen besseren Absatz finden. Und da gab es jetzt bei uns auch im Heft nochmal der Bericht über eine Studie von Prognos im Auftrag dieser Verbände. Und da war quasi der Tenor, dass falls die vom BMUV derzeit vorgesehenen nur sehr wenigen mineralischen Ersatzbaustoffe diesen Produktstatus erhalten, droht den übrigen Materialien oder drohen denen gravierende Marktbeschränkungen, und man befürchtet, dass das dann alles auf der Deponie landet. Das ist auch so ein Thema, was uns sicherlich noch ein bisschen begleiten wird, vermute ich.
Ganz sicher sogar. Was haben wir noch?
Dann würde ich sagen, gehen wir mal, es ist nur so begrenzt gemischtes Hack, aber wir gehen mal rüber oder diese Geschichten dabei Aurobis, also meine Güte.
Naja, die hatten es wirklich nicht einfach.
Bei euch im Hamburger Abendblatt oder wo auch immer das da in Hamburg eine Rolle spielt.
Naja, die hatten ja erstmal diese Stickstoffunfälle. Dann hatten sie diesen Metalldiebstahl. Und jetzt haben sie ja den genau, du kannst es ruhig durchzählen. Es waren ein paar mehr. Und ich glaube, es war auch über einen längeren Zeitraum. Und jetzt wird ja auch ganz groß neu aufgebaut. Also die haben ja diese Sondermetallaufbereitung, in der ja auch Gold und Platinwasser gewonnen werden. Die werden jetzt nochmal ganz anders aufgestellt. Und ja, es tut sich viel. Der ganze Aurobis-Vorstand, ich glaube bis auf eine, sind vor die Tür gesetzt worden. Jetzt gestaffelt. Ja,
nicht
schauen wir mal,
einmal.
Was kommt, ne? Nicht alle auf einmal, nee. Aber ich glaube, das ist schon echt wow. Also da muss ja irgendwas im Prozess völlig schief gegangen sein, ne?
Also nicht falsch verstehen, soll jetzt nicht so humoristisch klingen, aber die Einzelheiten daraus sind ja manchmal schon auch ein bisschen ja, überraschend oder ja, Goldbarren als Bestechungsgeld zum Beispiel. Das fand ich schon krass. Oder der jüngst bekannt gewordene Fall, dass man in der Kaffeekanne quasi goldhaltigen Anodenschlamm rausgeschmuggelt hat. Das ist schon bemerkenswert.
Also ist schon, ja, nee, ich glaube, mein Vater würde sagen, verhältnisoriginell.
Sehr schön.
Ich glaube, das ist aber auch eine eigene Wortkreation, die mein Vater sich da geschaffen hat.
Aber man muss doch dann auch über die Möglichkeiten verfügen, diese Schlemme entsprechend aufzubereiten, ne? Dann privat
das
oder?
Das geht ganz sicher. Ja, ich wollte es gerade sagen, irgendwie entweder privat oder ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit den Menschen noch nicht unterhalten können. Ich würde es gerne.
So, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass du Kontakte hast vielleicht. Dass du hier.
Nee, leider nicht. Also ich bin in der Szene bin ich nicht so unterwegs. Also nicht Metallaufbereitung, sondern der kriminellen Szene.
Zum Glück ist die Schnittmenge sehr gering.
Sehr gering, genau, richtig. Also, jetzt hast du mich rausgebracht. Also da tut sich total viel gerade bei Aurubis in Hamburg. Die wollen ja auch Batterie-Recycling noch viel weiter aufbauen und da auch schauen, dass sie da die Batterie als gute Metallressource in ihren Recyclingprozess einbinden können. Du hast noch, das fand ich auch total interessant, Tom, du hast Zoll stoppt in Hamburg aus vor alter FCKW-haltiger Kühlschränke. Ich hab den Artikel leider nicht gelesen. Also es geht wahrscheinlich um die Bildstraße. Da werden ja alle Kühlschränke zur Wiederverwendung.
Das muss wohl so gewesen
verkauft
sein.
Verkauft? Ja, total. Ey, wenn du mal in Hamburg bist, Tom, wir gehen mal über die Bildstraße.
Nur mit Personenschutz.
Nee, geht. Also ich war tatsächlich da, du darfst nur nicht zu genau gucken. Also das deswegen finde ich halt unsere 33% oder 32% Elektroaltgeräte-Sammelquote. Ich glaube, der Großteil wird entweder geht in die Vorbereitung zur Wiederverwendung und hier dann FCKW-haltige Kühlschränke, dass die überhaupt raus durften.
Na eben nicht.
Ja, aber dass das die letzten Jahre irgendwie funktioniert hat und das ja im großen Stil. Du kannst ja zugucken.
Also es war eine unangemeldete Beiladung in einem Container mit zwei Autos. Da hat man die gefunden, es waren 33 Stück.
Tom, wie gesagt, ja, wir gehen da mal hin, dann siehst du, dass das das tägliche Geschäft ist. Wirklich. Ich meine, jetzt können wir ja noch einmal den Sprung zurückwagen. Was ich ja ganz interessant fand, war, das hat ja auch die Barbara Metz von der DUH letzte Woche erzählt, sie haben ja jetzt Gerichtsurteile wegen mangelnder Elektroschrottrücknahme im Handel erwirkt. Und zwar bei Aldi Süd und bei Lidl. Die sind ja nicht ausreichend gewesen. Warum die DUH? Warum? Wo ist der Vollzug? Also warum muss eine DUH da tatsächlich vor Gericht gehen?
Fachkräftemangel.
Warum? Nee, ich würde eher sagen, das ist auch wieder eine Fehlkonstruktion. Weil das ja alles vermischt ist.
Du meinst, wenn man die Zuständigkeiten anders, Verantwortlichkeiten
ja, genau
anders
das, richtig.
Regeln
ja.
Würde. Dann.
Welche Verantwortlichkeiten? Ho, ho, ho. Gut, jetzt will ich aber nicht weiter bashen, aber auch da, ne, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es super von der DUH, wirklich, aber
Ja, gut. Das Signal, dass die das kontrollieren müssen, ist natürlich verheerend, glaube ich.
Ist schon irritierend oder verhaltensoriginell. Wir behalten das Wort jetzt bei. Gut, wir bleiben mal bei Metall. Metallschrott löst in München Kampfmittelverdacht aus.
Ja.
Tom, wühlst du gerade allen Ernstes aus dem Artikel?
Ja, natürlich, wie sonst. Ich habe ja hier so noch gedruckte Ausgaben.
Ich hab's am Wochenende so wenig. Ich war irgendwie dauerhaft verhaftet sozusagen. Also Fußball-WM, apropos, macht ihr Kicktipp beim Euvid eigentlich?
Nein. Das haben wir irgendwie dieses Jahr verpasst.
Boah, wir haben's und ich bin schon so schlecht dabei. Und wir haben 5 Euro jeder in Pott
Was hast du denn beim ersten Spiel getippt? Weil wir, weiter sind wir ja noch nicht hier mit der Aufnahme.
Ach ja, stimmt. Was hatte ich denn da? 2-0 hatte ich, glaube ich, getippt. Oh, das ist jetzt 5. Gott.
So weit war
es. Ja, aber der Rest ist. Ja, aber der Rest ist auch schon echt übel. Also ich brauche irgendwie ein bisschen Mitleid.
Ja,
gut, kriege ich von dir nicht. Ja, kriege ich von dir nicht. Was ich auf der IFA nicht gesehen habe, war das Upcycling, war die Kunst. From Waste to Art. Hast du es gesehen?
Leider nicht, aber ich habe jetzt das nochmal aufgerufen, das Bild bei uns auf der zu der Meldung. Das sah schon nicht so schlecht aus. Hat so ein bisschen den Stil von Gustav Klimt. Ich so als Kunstexperte.
Ja, du so. Und ich so, wow. Und du so wieder, ja. Und ich so, wow.
Da habe ich an der falschen Stelle gelacht, weil du warst eigentlich schon gerade kurz mal beeindruckt. Habe ich nicht genutzt in dem Moment.
Wieder mal.
Ja, das ging, da wurden Joghurtdeckel aus Aluminium genutzt für Kunstwerke. Sieht wirklich nicht so schlecht aus.
Jetzt kriege ich Hunger.
Mahlzeit.
Ja, gut, ich, dann würde ich sagen, Tom,
ich pack den Link in die Shownotes rein und dann entlasse ich die Julia zum Essen, aber die Hörer entlassen wir nicht, weil
jetzt kommen gleich noch Professor Christina Dornack und Katharina Reuter.
Genau, die haben wir gesprochen beim GGSC Infoseminar in Berlin. Bitte dranbleiben.
25 Jahre. Happy Birthday auch da nochmal von unserer Seite und unbedingt dranbleiben und guten Appetit.
So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Juni-Ausgabe. Und nach der IFAD sitzen wir schon wieder zusammen, Julia. Diesmal nicht auf der Messe, sondern in einem schicken Extraraum im Umweltforum in Berlin. Und wo sind wir, Julia?
In Berlin. Nein, bei 25 Jahre GGSC. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Und ich freue mich auch sehr, dass wir tatsächlich jemanden von GGSC auch für unseren Podcast gewinnen konnten. Herr Wietzens ist heute da, unter anderem. Ich verrate aber noch nicht, wer die anderen Gäste sind. Aber Herr Wietzens, 25 Jahre GGSC, wie lange sind Sie denn eigentlich schon dabei?
Ja, herzlichen Dank, Frau Hobum, dass ich dabei sein darf. Ich bin bei GGSC seit 2011, also auch schon ein paar Jahre. Und muss sie natürlich gleich korrigieren, weil es ist nicht 25 Jahre GGSC, sondern es ist das 25. Infoseminar. Insofern feiern wir heute, dass wir 25 Mal diese tolle Veranstaltung mit prominenten Gästen hier gemacht haben und auch heute wieder eine spannende Diskussion erleben durften. Insofern, ja.
Die Korrektur ist für mich völlig in Ordnung. Wir haben ja jetzt heute schon einen halben Tag spannenden Vorträgen zuhören dürfen. Was ist so Ihr Outcome schon von dem heutigen Vormittag, ohne jetzt vorgreifen zu wollen? Und was erwartet uns auch noch die nächsten anderthalb Tage?
Ja, wir sind ja hier versammelt mit der kommunalen Familie, denjenigen, die für die Abfallentsorgung aus kommunaler Sicht zuständig sind, haben aber auf dem Panel eben auch vom BDE die Frau Sigismund da gehabt und haben traditionell am Vormittag heute den politischen Blick auf die Entwicklung gehabt und gehen dann im Laufe der Tagung auch eher zu den eher rechtlich-technischen Themen. Worauf wir uns freuen, weil da gibt es auch immer wieder neue Rechtsentwicklungen, die wir betrachten und begleiten als GGSC auch in unserer laufenden Arbeit. Wenn man jetzt mal einen Blick wirft auf die Frage 25 Jahre Diskussionen, auch politische Diskussionen, dann sieht man natürlich auf der einen Seite gibt es relativ viele Themen, die gleich geblieben sind. Es gibt immer die Frage, welche Fraktionen sammeln wir? Und es gibt natürlich auch Themen, die sind neuer und sind drängender geworden. Und das hat man heute auch wieder auf dem Panel gemerkt. Klimaschutz ist ein ganz wesentliches Thema, was uns jetzt seit einigen Jahren immer mehr begleitet, aber auch immer drängender wird.
Also bleibt nicht bei 25 Jahre Diskussion, sondern ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann beim 100-jährigen Jubiläum sitzen. Vielleicht nicht mehr hier in dieser Runde.
Nicht mehr mit mir, aber.
Genau, und auch wahrscheinlich nicht mehr mit uns. Ich muss nämlich leider verkünden, wir werden alle sterben. Nicht jetzt, keine Sorge, aber irgendwann wird es soweit sein. Aber es tut sich ja wahnsinnig viel. Wir haben auch, wie gesagt, noch zwei Gäste gleich, die ganz sicher auch noch ein bisschen aus ihren aktuellen Erfahrungen reden oder erzählen werden. Es tut sich wahnsinnig viel und es bleibt ganz sicher weiter spannend. Was wünschen Sie sich für die nächsten 25 Jahre, so lange machen sie noch.
Ja, also 25 Jahre, mal schauen, ob es so lange wird, aber wenn ich mir was wünschen darf, dann, dass wir weiter so spannende Gäste haben, dass wir weiter solche Diskussionen führen, dass wir so interessante Projekte begleiten dürfen, wie wir auch bisher begleitet haben und dass wir immer ab und an auch mal eben durch die Rechtsstreitigkeiten, die wir führen und wo wir Ergebnisse erzielen, dass wir da eben bestimmte Themen auch voranbringen können und das als Kanzlei begleiten. Das freut uns und macht uns ganz viel Spaß und gibt uns viel Kraft bei der Arbeit.
Herr Wietzen, super. Vielen Dank, dass Sie uns auch eingeladen haben. Vielen Dank für die Möglichkeit, teilzunehmen an den spannenden Diskussionen heute und auch besten Dank für das kurze Statement.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie hier sind und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview mit den noch nicht zu verratenden Personen.
Dankeschön.
Ja, wir haben eben schon gehört, es gab eine spannende Diskussion heute Morgen beim GGSC-Infoseminar und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute noch zwei der Referentinnen hier bei uns im Trash-Talk haben. Zum einen Christina Dornack, sie ist Professorin an der TU Dresden und leitet dort das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig ist sie auch noch Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen, Vorstandsmitglied bei der DGAW und da gibt es sicherlich noch einige andere Positionen, die ich jetzt einfach mal aus Gründen der Zeit weglasse. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Dornack.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt, wie das hier ausgeht.
Sehr gut. Und dann haben wir noch Katharina Reuter. Sie ist Geschäftsführerin im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und war vorher schon auch bei verschiedenen anderen Nachhaltigkeits-Umweltorganisationen tätig. Frau Reuter, auch schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Christina, ich würde ganz gerne erstmal direkt eine Frage an dich stellen. Du hast ja heute so ein bisschen was über das Suffizienzpapier erzählt. Möchtest du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen? Was ist Suffizienz eigentlich? Also der ein oder andere brauchst dann jetzt nicht googeln, wenn du es vielleicht noch kurz erläuterst. Und warum ist das auch so wichtig und entscheidend?
Ja, Suffizienz ist erstmal ein Begriff, der vielleicht nicht jedem sofort klar ist, ne? Und wir haben uns überlegt, wie können wir ein Papier schreiben, in dem es darum geht, dass wir die Probleme, die wir haben, ein bisschen rückverfolgen. Wo kommen sie her? Also wie haben wir gelernt, nicht nachhaltig zu, oder wie sind wir nicht nachhaltig geworden? Und nur wenn wir das wissen, haben wir auch eine Idee, wie wir vielleicht aus dem Dilemma wieder rauskommen. Und wenn wir uns Suffizienz anschauen, kommen einem sofort die beiden Worte Effizienz und Konsistenz in Gedanken. Und Effizienz, da sind wir unglaublich stark geworden. Wir holen so viel wie möglich aus den Rohstoffen raus. Wir produzieren sehr effizient, auch Energieeffizienz. Da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Dann das neue Thema oder neuere Thema Konsistenz, das ist eigentlich, wird mit Kreislaufwirtschaft gleichgesetzt. Weil wir halt sagen, wir haben die Rohstoffe, wir führen die im Kreislauf, brauchen dann weniger Stoffströme, die wir in das System einführen und sind dann doch etwas nachhaltiger. Aber Suffizienz geht noch eins weiter. Da wird eben einfach nachgefragt, ob wir nicht ökologisch kritische Ressourcen doch zu viel verwenden und ob wir da nicht in ein Zurückgehen wollen, also weniger davon verwenden. Das ist das, was wir unter Suffizienz verstehen, vielleicht unter Einordnung mit Effizienz und Konsistenz.
Genau, und im Zusammenhang mit Kreislaufwirtschaft bedeutet das ja dann, dass der Rohstoffverbrauch gesenkt werden soll und das bezieht sich dann natürlich logischerweise nicht nur aufs Recycling, sondern auch auf nachhaltige Produktgestaltung, längere Lebensdauern. Frau Reuter, wie sehen Sie das denn? Wie ist denn die Wirtschaft, wie sind die Unternehmen bisher bereit, sich darauf einzulassen und was kann man denn tun, Nachhaltigkeit mehr als Geschäftsmodell quasi auch zu ermöglichen?
Ja, für die Wirtschaft insgesamt gesprochen sehen wir natürlich, dass da noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist. Wir haben ja gerade heute auch die Zahl aus der Handelsblatt-Studie gesehen, dass 79% der 40 DAX-Konzerne einfach weiter auf dem traditionellen linearen Pfad sind, wo ich denke, oh mein Gott, wir reden schon so lange über Kreislaufwirtschaften, dass das jetzt der Gamechanger ist und fast 80% der 40 DAX-Konzerne sind eben da noch nicht eingeschwenkt auf diese Linie. Bei uns im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben die Unternehmen, die Nachhaltigkeit tatsächlich bei sich im Kerngeschäft verankert haben. Und da liegt Kreislaufwirtschaft sehr nah. Sind jetzt nicht nur zirkuläre Geschäftsmodelle, aber einfach große Anstrengungen, wenn wir jetzt natürlich an den Rezyklateinsatz bei Werner und Merz denken, aber eben auch ganz neue Materialien, die entwickelt werden. Traceless, ein Startup aus Hamburg, was bei uns Mitglied ist, was aus Agrarreststoffen eine Alternative zu fossilbasierten Kunststoffen entwickelt. entwickelt. Es gibt tolle Mehrweglösungen im Verband. Es gibt für die Baubranche, haben wir heute auch gehört, Riesenhebel, wichtige Digitalisierungsexpertinnen wie Concula, die eben komplett Bestände von Materialien eben digitalisieren und dann wieder in den Kreislauf bringen. Von daher, da bewegt sich viel. Und tatsächlich gehen manche Unternehmen eben auch diesen Schritt weiter, sich zu überlegen, okay, wie können wir zu einem weniger von Konsum beitragen? Also wenn VD seine Zelte und Rucksäcke nicht mehr verkauft, sondern vermietet, dann ist das vielleicht fürs eigene Geschäftsergebnis gar nicht vorteilhaft. Aber es ist ein großer Beitrag, um suffiziente Angebote zu schaffen.
Ich habe mir einen Punkt nochmal aus Ihrer Präsentation nochmal rausgeholt, und zwar die Gründe für das Fehlen an Umsetzungsdynamik in den Unternehmen. Warum sind Unternehmen vielleicht manchmal auch so träge, wirklich an die Umsetzung von konkreten Zielen in Richtung Nachhaltigkeit, Umweltschutz zu gehen? Ist es die reine Wirtschaftlichkeit? Hat man keine Ideen oder geht man dann da vielleicht auch zu wenig in die Diskussion?
Also ich glaube, mit einem Hauptgrund, also klar, Veränderung ist immer irgendwie erstmal schwierig, ja. Und wir müssen ja auch dazu sagen, dass Transformation auch wehtun wird. Und das sind dann irgendwie so nicht nur Themen, wo man mit sehr viel Lust vielleicht draufspringt, einfach weil Veränderung immer auch erstmal Angst macht. Ich glaube aber inzwischen, dass wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, der viel zu wenig auch in den Medien besprochen wird und viel zu wenig skandalisiert wird, diese Verweigerungshaltung der klassischen Industrieverbände ist und auch vieler Kammerorganisationen, die ganz oft auf der Seite der Bremser stehen. Ich verstehe das auch, wenn ich einen großen Verband habe und irgendwie auch noch auf den letzten warten muss, da haben wir es dann einfach als Treiber der Transformation irgendwie ein bisschen einfacher vielleicht. Aber das ist fatal, weil das erweckt bei den Unternehmen den Eindruck, wir müssen noch nicht aktiv werden. Das beste Beispiel ist jetzt diese Nachhaltigkeits-Reporting-Pflicht, ne, die für die Unternehmen jetzt stückweise eben kommt. Das heißt, eine Pflicht, die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsleistungen eben auch zu betrachten, messbar zu machen, zu berichten. Und der Riesenaufschrei, wie soll das überhaupt gehen, ist natürlich vor allen Dingen bei den Unternehmen laut, die das noch nicht implementiert haben. Für die es aber beispielsweise total normal ist, dass sie Zeit und Geld in eine Finanzbuchhaltung bei sich im Unternehmen stecken, dass sie einen finanziellen Jahresbericht machen. Und jetzt kommt plötzlich das große Haarerlebnis, oh mein Gott, wir müssen uns künftig auch um Nachhaltigkeitsthemen kümmern. Und da können wir nur sagen, ja, dafür müsst ihr genauso Abteilungen aufbauen, da müsst ihr genauso Ressourcen bereitstellen. Und deswegen wünsche ich mir ja so sehr eben auch diese konstruktive Rolle der klassischen Industrieverbände und der Kammern zu sagen, hier ist die Handreichung, das ist ein Weg der Veränderung, der ist nicht nur leicht, aber wir schaffen das, und das kommt eh auf euch zu, weil Banken und Versicherungen euch danach fragen werden.
Christina, du hast ja, oder diese Suffizienz, da zählt ja auch so ein bisschen Entkopplung mit rein. Wie können wir zu dieser Entkopplung kommen? Es gehört ja alles sehr, sehr gut zusammen, und das ist ja eigentlich auch ein sehr schönes Bild. Die Entkopplung, negative Umweltauswirkungen, trotzdem Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch vermindern. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung, die man vielleicht auch noch viel mehr kommunizieren muss. Wie kann aber auch tatsächlich dann auch noch die kommunale Abfallwirtschaft unterstützen, um zu diesem Thema Entkopplung, Suffizienz weiterzukommen, das ganze Thema voranzutreiben?
Ja, vielleicht dazu erstmal die Entkopplung, die haben wir im Wesentlichen durch Effizienz- und Konsistenzmaßnahmen erreicht. Wir müssen einfach jetzt in diese neue Stufe kommen, in diese Suffizienzfrage. Und ich glaube vielleicht auch das, was meine Vorrednerin hier gesagt hat, die Industrie, die machen was nicht, weil sie das Interesse nicht haben. Ich würde da das gar nicht so schwarz sehen wollen. Sie machen das, glaube ich, nicht, weil die Hintergründe fehlen. Es fehlt, glaube ich, viel an Wissen über das Thema und an Bildung über das Thema. Und wir haben jetzt in der Diskussion, in der Fachdiskussion in unserer Nachhaltigkeitsgruppe an der TU Dresden, haben wir auch gesagt, eigentlich müssten wir Bildungsangebote schaffen, zum einen für Professoren, die von Anfang an diese Nachhaltigkeit, das zirkuläre Wirtschaften, und so möchte ich es auch nennen diesmal, dafür ein Gefühl bekommen, sodass sie das an die Studierenden dann weitergeben können, ganz abgesehen von den Angeboten an die Studierenden. Und dann können sie auch reingehen in die Wirtschaft, in die Kommunalwirtschaft, in die Privatwirtschaft und dann diese Gedanken auch weitertragen. Und häufig fehlt vielleicht der Kommunalwirtschafter auch der Mut, selbst wenn das Wissen schon da ist oder das Zusammenarbeit vielleicht auch mit Forschungseinrichtungen, mit Unternehmen, hier etwas mutiger zu sein und dann sowas anzustreben. Ich freue mich immer wieder über die Aussagen von aus Leipzig von Frau Franz, die muss ich immer wirklich wieder groß loben, dass sie immer wieder nach vorn geht und sagt, den Reparaturbonus hat Leipzig als erstes gemacht. Die jetzt haben sie halt ein Kaufhaus eröffnet, wieder schön heißt das, wo man halt Sekundärstoffe kaufen kann, reparierterweise. Das sind alles tolle Sachen, die eine Kommune angehen kann, wenn sie es will und wenn sie gestalten möchte. Und beides muss passieren. Kommune muss passieren, gesetzlicher Rahmen muss passieren und die Leute müssen mitmachen.
Darf ich da noch ganz kurz reingrätschen, weil das stimmt natürlich absolut, ne? Der Sustainability Transformation Monitor zeigt das auch jedes Jahr aufs Neue, dass eben dieses fehlende Wissen neben den fehlenden Ressourcen eben ein ganz wichtiger Hinderungsgrund ist. Und das zieht sich eben ja hoch bis in eben Geschäftsleitungen, Aufsichtsräte. Das heißt, das stimmt mal auf jeden Fall auch, dass es was ist, was die Unternehmen eben noch behindert, dass sie einfach noch nicht genug Wissen und Man- und Woman-Power für die Themen der Kreislaufwirtschaft dann bei sich im Unternehmen haben.
Ein anderes Thema, was ja die Kreislaufwirtschaft so ein bisschen hindert, da sind wir jetzt eher wieder beim Recycling bzw. beim Rezyklateinsatz, dass ja gewissen ökonomischen Voraussetzungen oftmals auch nicht gegeben sind. Also oftmals sind Primärrohstoffe noch deutlich teurer. Man sieht es jetzt in den letzten Monaten oder Jahren, vor allen Dingen bei den Altkunststoffen, dass da die Rezyklate kaum noch zum Zug kommen, weil es einfach auch zu teuer ist. Gibt es Maßnahmen aus Ihrer Sicht, mit denen man diesem Problem begegnen könnte, das Ganze noch zu stärken und da vielleicht auch für eine Wettbewerbsgleichheit zu sorgen?
Also für uns wäre eben, weil wir insgesamt den Abbau von klimaschädlichen Subventionen fordern als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, ist für uns im Bereich Kunststoff vor allen Dingen wichtig, dass wir eben das Erdöl, was in der Kunststoffproduktion eingesetzt wird, zwar nicht als Energie, aber als Material, aber dass wir das trotzdem eben mit einer Steuer erfassen. Weil das verzerrt einfach zurzeit den Markt so stark, dass die Rezyklate, ne, die wir eigentlich uns alle wünschen und wo die Unternehmen auch gesagt haben, wir setzen jetzt auf Rezyklateinsatz, dann plötzlich merken, wenn sie auf Bestellen klicken wollen, dass es eben so viel teurer ist als Virgin Plastic und das kann einfach nicht sein.
Möchtest du noch was ergänzen, Christina?
Ich kann das eigentlich nur bestätigen und auch, dass auch wir sagen seit Jahren, dass in dem Sinne eine Primärrohstoffsteuer sinnvoll wäre. Also nicht noch mehr Subventionen zu machen, sondern eine Primärrohstoffsteuer, sodass man hier ein Lenkungsinstrument hat. Also.
Ich habe hier noch ein paar andere Punkte stehen. Was heute Morgen auch mehrfach diskutiert wurde, war die öffentliche Beschaffung. Thema dahingehend, dass man sagt, die öffentlichen Stellen schreiben so viele auf, so viel Mengen werden nachgefragt, insbesondere im Baubereich, dass man da noch mehr drauf drängen sollte, da dann auch die Rezyklate zu fördern. Da renne ich wahrscheinlich bei Ihnen bei den offenen Türen ein, aber was ist Ihre Meinung, warum passiert das noch zu wenig?
Vielleicht fange ich mal kurz an, weil wir gerade über die Baurestmassen gesprochen haben. Ne? Also wir müssen Stoffströme betrachten. Als Wissenschaftler machen wir das natürlich gerne. Und wenn eine Quote vorgegeben werden würde, die vielleicht um die 8% liegt, dann ist das so die Größenordnung der Baurestmassen, die im Vergleich zum verbauten Material anfallen. Ne? Also da müssen wir auch realistisch bleiben und sagen, also das ist so ungefähr der Prozentsatz, den wir überhaupt einsetzen können. Das ist der eine Punkt, aber darüber würden sich die Recycler wahnsinnig freuen, klar. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Qualitätskriterien einhalten. Und da sind die Entsorger in der Pflicht, natürlich Qualitätskriterien einzuhalten. Und wir hatten auch in Sachsen schon den Fall, wir haben eine gewisse geogene Grundbelastung. Und da hatten wir auch den Fall, dass eben ein Primärrohstoff eingesetzt wurde, weil der Sekundärrohstoff zu hoch belastet war. Der Primärrohstoff muss es nicht nachweisen. Der war höher belastet in ein, zwei Parametern. Aber er muss es natürlich nicht nachweisen. Und das sind Dinge und Hürden, die wir abbauen müssen, weil wir halt hier keine Gleichbehandlung haben von den Stoffen. Und da kann ich gar nicht so sehr auf die Kommunen schimpfen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind. Und wir müssen zusehen, dass wir die Recyclingbaustoffe in einer guten Qualität herstellen oder überhaupt Rezyklate, jetzt nicht nur Baustoffe, in einer guten Qualität herstellen, sodass sie dann auch sehr gern genommen werden und die Rahmenbedingungen ringsherum schaffen, dass die Kommunen das auch machen.
Wir würden uns an der Stelle einfach wünschen, dass das, was schon so lange auf Papier steht, auch wirklich in die Umsetzung kommt. Ja, dass man natürlich in der öffentlichen Beschaffung bei Ausschreibung und so weiter Nachhaltigkeit und zirkuläre Wirtschaft bevorzugt und an der Stelle dann ja auch einfach einen Anreiz bietet, für die Unternehmen umzustellen. Und da sehen wir verschiedene Dinge, fordern wir auch im Rahmen der NKWS beispielsweise, dass ein Recycling-Label kommt, dass es die Beschafferinnen und Beschaffer besser erkennen können. Da ist das übrigens auch ein Wissensthema oftmals. Es ist aber auch ein Stück weit, einfach weil wir noch keine Warenpreise haben, braucht es schon auch derzeit das Platzset sozusagen von Hausleitung. Ja, das, was du dann in der nachhaltigen Variante bestellst, darf Stand heute eben auch noch teurer sein, einfach weil wir eben noch keine ökologischen und sozialen Kosten einpreisen in vernünftigen Umfang. Von daher ist das schon auch oft der Punkt, wo denen die Hände gebunden sind, wenn es heißt, eigentlich musst du dich immer für das Günstigste entscheiden.
Wenn wir über die NKWS reden, dann ist ja sicherlich auch ein Thema, wie kann man noch mehr Anreize schaffen, Produkte länger zu halten, beziehungsweise wenn sie nicht mehr genutzt werden, dass sie dann nicht unnötigerweise in Schubladen liegen bleiben. Es gibt ja immer mal wieder die Schätzung, dass eine dreistellige Millionenzahl von Handys zum Beispiel in deutschen Schubladen liegt. Welche Maßnahmen wünschen Sie sich da, Frau Dornack, um vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen voranzukommen? Das ist ja auch gerade eine der R-Strategien, das zu verlängern quasi.
Ja, genau. Ich glaube, da ist Julia auch eine hervorragende Ansprechpartnerin, die diese Frage beantworten könnte.
Ich bin heute hier als Moderatorin.
Dann versuche ich mal so ein bisschen was aus unserer Sicht zu machen. Ich glaube, es wäre Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich jetzt sage, der Rohstoffwert eines Handys liegt weit unter dem, was wir überhaupt bei einem Sammelsystem bekommen könnten und so weiter und so fort. Da geht es wirklich um eine längere Nutzung von Smartphones. Ne? Und ich habe jetzt gerade mit meiner Mutti ein neues Smartphone gekauft und ihres kam aus dem Jahr 2017, das vorhergehende. Das wünschen wir uns noch für viel mehr Leute, die das so machen. Und wie kann man das denn anreizen? Da haben wir in unserem Gutachten zum umweltgerechten Verhalten vom Sachverständigenrat eine Fallstudie gemacht und haben halt gesagt, bei welchen Sachen lohnt es sich? Und das Smartphone war ganz vorn mit dabei, weil es einfach in der Nutzung sehr, sehr wenig Energie und Ressourcen weiter verbraucht im Vergleich zum Beispiel zu elektrischen Großmaschinen. Und eine längere Nutzung kann man hier zum Beispiel dadurch erreichen, dass man die Angebote in den Shops für eine Vertragsverlängerung einfach nicht an ein Handy bindet, sondern einfach an Reparaturleistungen bindet oder an andere Boni bindet, weil es dem Händler egal ist, der den Vertrag verkauft, ob er dazu ein Mobiltelefon verkauft oder nicht. Er ist an dem Vertrag interessiert. Und so kann man das machen. Da wird es eine ganze Menge Gewinner geben auf der Strecke. Die ganzen Reparateure, Reparaturbonus hatte ich heute mit angesprochen, dass der jetzt auch in Sachsen tatsächlich weitergeführt wird, nachdem er in Thüringen angefangen hat als bundeslandweite Institution. Und da gibt es sicherlich viele Gewinner und es gibt auch Leute, die sich dann etwas umstellen müssen, gerade in der Industrie. Aber das ist ja die Aufgabe, die wir vor uns haben, die wir lösen wollen, ne?
Also komplett und ich glaube, aber das ist ja auch wirklich mein Lieblingsthema, also man hat ja schon auch so einen emotionalen, also so ein Gefühl sozusagen für sein Handy, ne? Das ist mein erstes Handy gewesen, ich hab wirklich noch meine alten Handys zu Hause, aber auch so, da ist noch irgendwie eine alte SMS drauf, irgendein Foto, was man sowieso niemals wieder ausliest und man hat auch überhaupt gar kein Kabel mehr dafür. Also das ist, glaube ich, noch so der nächste Punkt und das tut natürlich auch nicht weh. Wobei, ich muss auch gestehen, ich habe auch einen gewissen Hang zu meinem Kühlschrank.
Aber du hast nicht 5 Kühlschränke noch im Keller und bewahrst sie auf.
Nee, das stimmt, habe ich nicht.
Und ich meine, das mit dem Kabel wird sich ja künftig dann auch hoffentlich erledigen. Und das ist schon spannend, wenn wir sehen, unser Mitglied Shiftphone beispielsweise, die ja nicht nur eben dann schon in dem ganzen Design des Geräts auf Reparaturfähigkeit setzen, die haben beispielsweise eben auch festgestellt, okay, sie kriegen die Geräte nur zurück, wenn sie das eben mit einem Pfand ausgeben. Also es gibt, glaube ich, noch viele Modelle, die jetzt in dem Sinne auch keine Raketenwissenschaft sind, wie man das eben verbessern kann, dass beispielsweise die Geräte nicht in der Schublade liegen, sondern zurückgeschickt werden.
Ich glaube, absolut. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist aber, dass halt eben auch die Gesetze dann auch entsprechend greifen. Also wenn man sich, das ist ja hier in Berlin, genauso wie in Hamburg, wahrscheinlich auch genauso wie in Dresden und überall woanders in Deutschland, in den Großstädten, diese ganzen Roller, diese Tierroller, die überall rumliegen, die sind ja nie in Verkehr gebracht worden. Also die sind ja nie verkauft worden, deswegen greift auch die Herstellerverantwortung gar nicht. Und das finde ich ein total spannendes Modell, um sich da ein bisschen vorzudrücken, dass man die auch wirklich wieder zurückholt und in Recycling gibt. Also solche Modelle sollte man natürlich dann auch irgendwie nicht unbedingt vorantreiben und befördern durch die Regulatorik. Habt ihr da irgendwie jetzt vielleicht auch nochmal so einen Wunsch an die Politik, zu äußern. Was wünscht ihr euch? Jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt für die nächsten 25 Jahre. Manchmal reicht es ja auch schon für die nächsten 3 Jahre. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, da müssten wir jetzt wirklich nochmal dringend nachziehen? Irgendein Wunsch?
Also da hat der BDE ja einfach auch genau den Schmerzpunkt getroffen beim Thema Batterien. Wir wissen, die Anlagen, die dann in Brand geraten und einen Katalog, was sich da ändern müsste, das sehen wir ganz genauso, weil beispielsweise Grußkarten mit Batterien oder ich habe jetzt erst vorgestern das Beispiel gehört, wusste ich überhaupt nicht, Diabetes zu tracken, diese kleinen
Insulin-Messgeräte.
Da ist eine Batterie drin. Wenn die fertig ist nach dem Einsatz, ne, meistens wird das irgendwie 2 Wochen oder so benutzt, dann ist sie zu 1% entladen. Also Wahnsinn. Und wo landet das? Weil es gar nicht zu trennen ist. Das ist total eng, aus hygienischen Gründen ganz eng verbunden. Also ich glaube, es sind noch so viele auch Baustellen zu identifizieren. Aber natürlich braucht es da ganz am Anfang der Regulatorik eben dann eine Maßgabe zu sagen, wenn du eine Batterie verbaust, dann XY, damit eben am Ende das dann nicht... war gerade in Lünen bei Remondes im Elektronik-Schrott-Recycling und säckeweise sind da Rauchmelder, die vor sich hin piepsen, weil natürlich keiner die Batterie vorher rausgenommen hat.
Ja, also von mir vielleicht nochmal der Wunsch, dass wir wirklich wesentlich mehr oder dass wir die Kreislaufwirtschaft als Wirtschaft verstehen und dass die Kreislaufwirtschaft auch verstanden und gedacht wird, also dieses sogenannte Rethink in der CNR-Strategie, was wir drin haben, dass wir Produkte so gestalten, dass sie am Ende wirklich sehr, sehr lange nutzbar sind, dann reparierbar sind, ganz wichtig, oder wieder aufarbeitbar sind und dann weiter genutzt werden können. Und da kann die Politik, glaube ich, noch enorme Anreize schaffen. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich die Geschäftsmodelle, wo wir vielleicht viel mehr in ein Leasing oder in ein Mieten gehen, dass wir das ganze Zeug nicht mehr besitzen müssen, sondern dass das viel, viel schöner laufen kann. Also wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel jetzt zieht jemand neu ein, Studenten, meine Kinder machen sowas gerade, brauchen eine Bohrmaschine, gehen im Aldi, kaufen sich eine Billigbohrmaschine. Die funktioniert genau 3 bis 5 Stunden, wenn überhaupt. Und dann sagt man, naja, ich habe die jetzt lange nicht verwendet, konnte ja nicht mehr gehen. Dann kaufe ich mir eine teurere, weil ich bin aus dem Studium raus, dann gehe ich im Baumarkt. Die läuft vielleicht 80 Stunden. Wäre es nicht viel schöner, sich ein hochwertiges Industriegerät einfach zu leihen in dem Service, was dann eben 8.000, 10.000 Stunden laufen kann. Und ich muss aber als Normalverbraucher dann schon gar nicht merken, dass ich das nicht besitze. Also der Komfort muss ähnlich gut sein für mich. Und das ist, glaube ich, ein Modell, was erreicht werden muss, was die Politik vielleicht mit gewissen Instrumenten auch unterstützen könnte.
Finde ich sehr gut. Tom und ich, wir tauschen beim nächsten Mal einfach die Klamotten. Wir teilen uns jetzt einen Schrank.
Nein. Aber Kreislaufwirtschaft mehr als Wirtschaft denken und entsprechende Anreize setzen, finde ich ein hervorragendes Schlusswort. Wenn Sie nicht noch was ergänzen wollen, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Besten Dank, dass Sie sich kurz die Zeit noch genommen haben. Julia möchte auch noch was sagen.
Nee, ich wollte Sie dann eigentlich nur ins Mittagessen entlassen. Essen muss sein.
Schön, danke. Und an der Stelle auch danke für eure Arbeit, weil unser Leitmotiv ist so, ein Kreislauf gelingt selten allein. Und ihr sorgt einfach ja auch dafür, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Danke.
Dankeschön.
Ja, ich habe heute auch jemand Neues kennengelernt hier. Wunderbar, vielen Dank.
Danke, ihr Lieben, danke.